Los.
Prost, Jan. Ah, danke schön, Gregor.
Es wird noch schlimmer, Horst. Ich bemühe mich, ja.
Sollen wir das so. Mikro halten beim Bier?
Chrome-Plugins. Ja, willkommen beim Bierdocher Podcast, Folge 113 am 15. Juli 2013 mit freundlicher Unterstützung von Wukonic.com, der Agentur aus Österreich. Na, der war das schon professionell?
Agentur. Es gibt ja auch so Lauschagenturen und so. Ne?
Ah ja, genau, ja. Der NSW-Agentur.
Neulandagentur.
Neulandagentur. Schön. Und wir befinden uns im Innenhof des alten AKHs.
Ja, wieder mal, oder? Es war dieser Sommer noch ein bisschen unterbrochen.
Hat sich verzögert, ja.
Wettertechnisch. Und das letzte Mal war ich ja, das vorletzte Mal war das mit Johnny, war ich ein bisschen faul und habe aus dem Innenhof herausgepodcastet.
Haben sich ja hunderte Leute da gewartet im Hof, ohne dich zu treffen. Ja, und
endlich, einmal im Überraschungsfest.
Nun gut, ich starte mit meiner rituellen Frage. Möchte jemand von euch kurz anreißen, worüber er heute reden möchte oder wird?
Ja, also ich kann schon mal anstarten. Es wird wahrscheinlich ein kleiner technischer Wine sein. Und dann habe ich noch zwei Filme gesehen und einen österreichischen Podcast kann ich anteasern.
Ja, ich war gerade vorher bei den Wiener Linien beim Entwicklertreffen.
Ah, okay. Und wir kriegen einen frischen Rant?
Nein, aber sehr viel Information.
Oh, sehr, sehr cool.
Insiderwissen, also im Grunde alles, was ich eh schon vertwittert habe, noch einmal aufgewärmt.
Mhm. Harald?
Ja, also erstmal werde ich reden über VNC-Versuche.
Ah.
Also Desktop fernsteuern von einem anderen Rechner aus. Und ja, und dann Smart Home, eine Relaisbox vorstellen und Raspberry Pi als 6LoWPAN Edge Router.
Ah, schön.
Ich werde reden kurz über Sphinx, ein Python-Dokumentationssystem. Und ich werde eine Filmwarnung aussprechen vor Despectable Me 2.
Respectable, the untouched, nein, was ist, okay.
Der Ich unverbesserlich.
Ah, okay. Mhm. Ja. Jetzt müssen wir uns nur noch ausmachen, wer startet.
Dann werde ich noch sprechen über meine Versuche, in der Wiener Bücherei eine Rechnung zu bezahlen.
Wenn Sie kein Geld wollen.
Ja, ich war schon fast ist so weit. So? Dazu später mehr.
Okay.
Okay. Dann fangen wir mal mit Florian an.
Ja, genau, heißes Thema. Ganz aktuell.
Muss ich meine Liste aufmachen? Ja, einige Sachen, mehr oder weniger zusammenhängend.
Ich nehme an, es ging um deine Quest Open Data mit den Wiener Linien zusammenzubringen.
Also es ist nicht unbedingt meine, aber die Wiener Linien haben ja jetzt, was zufällig natürlich vor der Wahl, sich bereit erklärt, das jetzt bis August zu veröffentlichen. Jetzt haben sie als Termin gemeint, es wird in der Phase 12 von Open Government Data, ich glaube es war 12 oder 11,
Phase 12, also okay. Die machen so ein Phasenprogramm, oder?
Nein, die Open Government Data Leute machen immer eine Freigabe in einer Portion.
Okay.
Immer wenn sie genügend wieder mehrere Quellen, neue Quellen haben, werden die mal gesammelt veröffentlicht. Und die sind jetzt halt, ich habe mir 11 aufgeschrieben, irgendwas war aber mit 12. Ich glaube, ja.
Anscheinend zwischen 11 und 12.
Phase 11 steht zumindest da.
Mhm. Und du warst der einzige Open Data Wurstel heute dort oder waren das mehrere?
Wir waren über 25 Leute. Also da ist man
also
fast alle sehr voll.
Nicht von Wiener Linien intern, sondern wirklich externe, oder?
Ja. Okay. Es waren auch welche da von Fraunhofer Institut in Dresden, glaube ich, war das. Und zwei von irgendeiner anderen Uni oder irgendein Forschungsding auch aus Deutschland.
Und sagt, die kommen jetzt alle von Deutschland da angereist und sind die dann nicht traurig, dass du gesagt hast, so, ich gehe jetzt Biertaucher Podcast machen, grüß euch.
Naja, es war nur bis 18 Uhr, also es waren nur zwei Stunden jetzt.
Schade.
Also es waren von den 25, glaube ich, drei aus Deutschland, die eben solche Anwendungen entwickeln wollen, wie zum Beispiel, man sagt, ich bin jetzt da an dem Ort, an der Ecke in diesem Land und will jetzt dorthin, egal wie, ist mir wurscht. Und der sagte halt, ja, nimm den Flieger und zum Flieger kommst du so um die Zeit. Und
das, was man früher Reisebüro genannt hat.
Ein Reisebüro sagt dir aber nicht, welchen Bus du zum Bahnhof nehmen sollst.
Also
alles. Und auch nicht genau wann. Und ja, er sagt dir alle Öffis, alle Fußwege, kombiniert das mit Car2Go.
Okay, aber das ist
das universale.
Es soll genau sowas werden.
Routing-System für Menschen eigentlich.
Ein
Routenplaner.
Routenplaner. Aber es klingt noch nach einem weiten Weg. Ich meine, bisher die Krankheitsgeschichte der Wiener Linien ist sicher unseren Hörern bekannt. Die haben erst sich bekannt.
Ja, aber das wird nicht mehr so lange dauern.
Okay.
Also es war sehr vielversprechend, was sie gesagt haben.
Mhm.
Sie wollen Mitte, Ende August soll die Plattform, also die ganze API online stehen. Yes. Die Dokumentation wird es auch erst genau dort geben, weil sie vorher nicht fertig wird. Weil sie es gab diesen VDV-Standard, den sie eingesetzt haben mit dem XML-Schnittsteller, aber der ist nicht ausreichend. Jetzt haben sie eine eigene JSON, die zwar angelehnt ist und im Hintergrund noch immer VDV-Daten sind, aber du kannst zum Beispiel inzwischen sagen, ich habe jetzt 3 Haltepunkte, ich will von denen jetzt die Abfahrten wissen. Mhm. Und das in einer Abfrage. Und im Standard geht es nicht, da müsstest du 3 Abfragen machen für jeden einzelnen Haltepunkt.
Sind JSON-Schnittstellen generell praktischer für solches Zeug?
Ja, JSON ist ziemlich kompakt. Also ja? Es ist viel kompakter und schöner zum Arbeiten, finde ich. Mhm. Als diese XML.
Ja. Also ich kenne es von diversen Web-Services, die halt auch Datenobjekte zurückgeben. Das ist halt wirklich blatt und umständlich oftmals.
Ja, vor allem wenn man JavaScript verwendet, dann bietet es sich halt an, weil JSON ist halt ein JavaScript-Object, Notation-Stuff.
Mhm. Okay.
Das nimmst du einfach und hast dann direkt ein Objekt drinnen. Ja, und hast ein JavaScript-Objekt, kannst du direkt verwenden. Bei XML brauchst du wieder einen Parser.
Okay, also das klingt aber schon mal hoffnungsfroh. Da haben sie deutlich nachgebessert, weil die erste Vorstellung der API war ja noch ein bisschen wackelig.
Ja, da gingen viele Sachen nicht.
Du meinst also, dass die Wiener Linien demnächst sehr open-datarig sind und es jede Menge Apps geben wird? Und
ja, also so viel Andrang wie dort war, es waren extrem viele Entwickler. Ja. Auch wieder der auch beim Entwickler, bei dem Barcamp von ihnen war.
Der Robert Hahn vielleicht?
Nein. Ja, der auch.
Ah, der war auch.
Die waren auch, es waren fast alle wieder dort, noch mehr. Mhm. Aber der eine, der das anbieten will für Immobilienleute, auch zum Beispiel, dass ein Immobilienmakler das direkt ins Portfolio generiert, reingekriegt. Diese Immobilie hat jetzt diese Anbindung.
Was natürlich ein Wert ist, ist gute Idee, ja.
Soll ich sagen.
Und sind Sie sich bewusst, die Wiener Linien, dass Sie da eigentlich auf einem Datenschatz sitzen, der nicht gehoben ist?
Naja, Sie sehen schon Potenzial. Also deswegen machen Sie es im Endeffekt auch.
Ja, nicht umsonst haben Sie sich auch lange Zeit ein bisschen gesträubt, aus wahrscheinlich unbestimmter Angst.
Ja, oder? Wobei das, glaube ich, mehr von politischer und oberer Seite war. Weil von denen, die jetzt das dort auch freigeben, die hatten auch die Leute, die dafür gewesen wären, aber die dürfen auch nur, wenn...
Wenn das von oben das grüne Licht gibt. Okay.
Ja. Und ein paar Probleme gibt es halt auch noch immer leider.
Dadurch, dass die Wiener Linien ja durch Steuergelder finanziert werden und Fahrscheinverkäufe, finde ich es richtig, dass die Daten freigegeben werden. Mhm. Weil sie gehören an jeden.
Ja, das war halt nur das
Rechtliche. Du musst dazu sagen, die Wiener Linien werden nur zu einem sehr kleinen Teil durch Fahrscheinverkäufe finanziert.
Ja, 90%.
Sehr großen,
also alles, was sie ausbauen, wird sowieso von der Stadt gezahlt.
Auch der Betrieb.
Ja. Und das war halt aber so, dass es ja irgendwie so fast halb pseudo-privates Ding war, was zwar 100% der Stadt gehört, aber nicht so direkt Stadt ist, sondern eigenes Unternehmen.
Die haben trotzdem der Stadt.
Ja, aber es ist rechtlich, was da wieder ein bisschen sah, weil sie sich daraus rausreden wollten am Anfang. Aber was nicht lange funktioniert hat.
Ist das eine Holding oder ist das eigenständig?
Ich glaube, sie sind 100% Eigentümer. Die Wien Holding ist, glaube ich, 100% Eigentümer von ihnen oder so. Mhm. Aber, ja. Weiß ich jetzt auch nicht genau. Ich weiß nur, sie gehören im Endeffekt 100% der Stadt.
Also dem Schleizer.
Genau.
Also her mit dem Daten.
Wien gehört dir, ne? Das liest man schon, wenn man nach Wien fährt.
Stimmt, da muss man schon mal den Politikern irgendwie das genau nehmen, was sie sagen.
Wird einem anders.
Ja, das, was ja beim Barcamp noch so eins der schrecklichen Sachen war, sie haben irgendwie die Haltestellenliste rausgegeben.
Okay.
Und das war eigentlich so ein künstlicher GPS-Wert, weil er halt irgendwo in der Mitte von allen Haltepunkten war, der nichts darüber ausgesagt hat, was der jetzt eigentlich fährt. Oder sonst was.
Mhm.
Das ist aber, da wird dann anders werden, sobald sie die Dings veröffentlicht haben. Gibt es eine echte Haltepunkte-File? Das ist halt noch immer irgendein komisches CSV-File. Ja, also zumindest sind die Daten dann da.
Bisschen kritisch, aber ja.
Wo dann auch wirklich drinsteht, welche Linien fährt an welchen Haltepunkt.
Was wichtig ist, wenn du dann Routenplanung und solche Geschichten spielen möchtest. Ja.
Genau, und was auch am Anfang das Problem ist, was wir noch nicht veröffentlicht hatten, war, dass die Reihenfolge von den Haltepunkten von einer Linie nicht gegeben war in den ersten Files. Mhm. Das heißt, du hast zwar gewusst, wo sie stehen bleibt, aber nicht, wie sie durchfährt. Das heißt, sie hätten raten müssen oder durch andere Quellen. Aber das sind so Sachen, die haben sie schnell aufgeklärt, nachdem sie gemeint haben, ja, die Daten wurden einfach noch nicht veröffentlicht. Das war nur das erste Preview. Das ist eine andere Quelle gewesen.
Okay. Also das kopiert dann im August.
Genau,
das soll es fertig sein.
Mitte, Ende August wird das dann auch mitgeliefert. Super. Sie haben gemeint, das hat momentan noch höchste Priorität intern. Sie haben zwar noch die U2. Sie haben auch die U2-Verlängerung, aber die ist, ja, die kann einmal dann gemacht werden, wenn die Daten da sind. Die sind zwar auch wichtiger. Ja, das Ganze wird. Es gab dann noch die kurze Diskussion, weil sie irgendwie so komische Ideen hatten mit IP-Beschränkungen. Dass sie irgendwie auf eine bestimmte IP nur die Zugriffe von einem bestimmten Key zulassen, weil sie haben eigentlich E-Keys vorgesehen, dass du halt auf der Seite einen API-Key holst, dass sie dich zur Not aussperren können, wenn irgendwas in deiner Anwendung deppert läuft, was sehr leicht vorkommen kann. Ja. Und du kriegst aber die Beschränkung auf bestimmte Zugriffsdinger wird es nur im Developer-Key geben, vermutlich. Das heißt, wenn du da was ausprobierst und da zufällig eine Endlosschleife drin ist, dann sperren sie dich halt kurz mal,
okay,
dass nichts Schlimmeres passiert.
Ja, aber das können sie auch ohne IP-Beschränkung.
Eben, oder? Das war dann die Diskussion. Es gibt eigentlich keinen Grund, warum du das dann auf IP beschränken willst. Vor allem, du kannst es nicht, selbst wenn du einen eigenen Server oder einen eigenen Proxy dazwischen hättest, der das macht. Wenn du den dann irgendwo auslagerst und dann Load Balancing sind machst, hast du wieder irgendwelche IPs.
Ja, eben.
Also es geht so oder so nicht. Ja, anderer großer Punkt war halt auch noch die Aufzug-Sachen.
Okay.
Aufzugsstörungsmeldungen.
Ah ja, was nicht funktioniert.
Genau, momentan ist es ist jetzt keine wirklich genaue Information gewesen, das also war nur so geschätzt.
In Zukunft als Rollstuhlfahrer in Realtime anzeigen lassen, in welche Station du jetzt überhaupt
genau, das sollte das Routing noch berücksichtigen können und so weiter. Okay, und es waren eben zwei Rollstuhlfahrer da, ja, die auch genau diese Punkte auch angesprochen haben.
Super.
Die waren auch häufiger, also es ist ja auch immer bei den Open Government Data einer dabei gewesen, dass es eben genau diese Sachen immer in Erinnerung ruft, dass das vielleicht auch gut wäre.
Nicht nur Rollstuhlfahrer, auch Mütter mit Kindern und Wagen.
Ja. Oder Väter mit Kindern.
Oder Väter und Kinder mit Wagen. Oder ältere Leute.
Mit Rollator.
Genau.
Mit Einkaufswagen.
Und das ist halt momentan noch, diese Störungsmeldungen gehen ins System angeblich erst nach 15 Minuten. Wie ist das Update, der Update-Zyklus, dass das überhaupt aktualisiert wird, weil es jetzt nicht wirklich schnell ist. Aber er hat gemeint, er glaubt es in 15 Minuten, aber er ist sich nicht sicher, vielleicht sind es auch nur 5, aber es könnte schneller sein, das werden sie auch noch schauen. Und was da auch sehr lustig war, sie haben nicht alle Informationen von Aufzügen. Weil das Problem ist, die Wiener Linien betreiben nicht alle Aufzüge in den Stationen.
Interessant.
Weil alleine die, wo die ÖBB auch einen Bahnhof hat, in derselben Station gehören manche halt der ÖBB. Und die kümmern sich drum. Und teilweise sind sie aber auch vom Privaten. Wenn zum Beispiel die Station irgendwie ins Einkaufszentrum so verwächst, ist der Aufzug halt von einem Einkaufszentrum. Und da haben sie keinen Zugriff drauf.
Schwierig.
Sie hätten auch gerne diese Informationen, sie arbeiten daran, dass sie sie kriegen, weil sie brauchen sie ja selber für ihren Service.
Jetzt werden sie durch dieselbe Hölle getrieben.
Genau. Und so gesehen holen sie sie schon irgendwie, weil sie sie sicher brauchen.
Ja.
Ja, und es waren noch so lustige Sachen. Der Beppi hat angesprochen, nachdem die Open Government Data ja Leute ja auch JSON-Sachen angeboten haben, aber sich nicht an den Standard halten und JSON vorsieht, dass wenn nichts dabei steht oder allgemein, es muss Unicode sein, es muss standardmäßig UTF-8 sein. Und das, was die halt von Wien dann hergegeben haben, war ISO.
Nein,
es ist nicht standard gekommen, nichts, und sie haben irgendwie seit 9 Monaten, ist das schon bekannt, der Bug, aber sie meinen, sie können es nicht ändern, weil die Sachen, die schon drauf aufbauen und alles.
Sonst bleiben alle U-Bahnen stehen.
Nein, das ist jetzt nicht auf die Wiener Linien bezogen, das ist nur auf die Stadt Wien, auf die Sachen vorher.
Okay.
Bei den Wiener Linien hat er es nicht genau gewusst, aber er hat gemeint, er hat schon damals auf UTF-8 die Daten auch intern. Das heißt, bei den Wiener Linien ist es ziemlich sicher, dass sie das wirklich als standardkonformes JSON rausgeben. Zumindest nach den Informationen jetzt.
Ja.
Damit werden sie die Probleme nicht haben, die Stadt Wien dann hat. Nachdem sie das nicht umstellen können, müssen alle irgendwie rumpfuschen, dass sie die andere Codierung verwenden. Und dann geht auch wieder nicht alles. Und boah.
Es wird noch.
Ja.
Es liegt noch Arbeit ahead.
Oh. Ja, und das andere große Problem ist, es gibt noch immer Stationsnamen, die Bezeichnungen, die standardmäßig drinstehen. Wenn du zum Beispiel hast eine Abfahrt, die fährt Richtung was gibt's denn da so Schönes? Meidling S.
Okay.
das ist halt, oder Philadelphia-Brücke. Und dann steht da immer als Name von dem Zielbahnhof dann hinter S plus U oder S.
Das
und das steht wirklich im Namen. Ja, und
das
steht aber nicht bei jeder Station immer gleich. Und man weiß jetzt nicht, wie die Station wirklich ist. Und das kann man nicht wirklich gescheit machen so.
Das klingt nach Arbeit für einen Programmierer.
Ja, aber das können sie auch nicht direkt ändern, weil der Name ist das, was angezeigt wird. Auf ihren, das ist eins zu eins das, was sie nachher in ihren Screens anzeigen und dort haben sie es halt drin. Was jetzt nachgefragt wurde und was sie überprüfen werden, ist, ob sie nicht irgendwie zusätzlich die ID von dem Ziel, also die Haltestellen-ID, dazugeben könnten, dann kann man das intern machen. Wird sich zeigen, ob das wirklich gescheit wird. Ja, das zweite große Problem ist halt noch die ÖBB.
Die ÖBB?
Ja, die ÖBB. Naja, auf offene Öffis haben sie angefragt und da wurde ihnen gesagt, ja, und grundsätzlich hat die ÖBB kein Problem damit, dass die S-Bahn und so weiter auch über das Open Data Ding ausgespielt werden.
Schön.
Nur die Wiener Linien haben noch keine Rückmeldung gekriegt auf ihre Anfrage. Weil die das von höherer Ebene von der ÖBB noch bestätigt, bla.
Das muss ich noch.
Sie hoffen, dass das bis August eben die ÖBB einmal ein Okay geben, dann machen sie einen Hackerl und dann funktioniert's. Und das ist für die ÖBB kein Aufwand. Ich sagen,
für unsere zahlreichen Auslandhörer, die ÖBB sind die österreichischen Bundesbahnen und die fahren mit ihren Zügen durch Wien durch und können aber auch von Wienern in der Kernzone benutzt werden.
Genau, eine normale S-Bahn halt, wie sie auch.
Also eine regionale Bahn oder so.
S-Bahn gibt es ja in Deutschland auch und in der Schweiz.
Ja, aber da fahrt ihr in der Stadt herum. Bei uns fahrt ihr ja bis nach Burgenland.
Ja, wobei ich bin nicht sicher, S-Bahn, ob die in Deutschland nicht auch welche gibt, die rausfahren.
Jo.
Ja. Hauptdings ist halt, wer der Besitzer ist. Und das ist halt, ja, die ÖBB hätten ja eigentlich nur Vorteile und hätten keinen Nachteil, weil sie brauchen keine Infrastruktur und nichts stellen, weil die Daten liegen auf den Servern von Wiener Linien. Die haben die Infrastruktur, die sie stellen die Mehrkosten.
Den technischen Aufwand
genau.
Übernehmen.
Die ganzen Aufwand und Mehrkosten werden sowieso gedeckt dann.
Na, das wird nichts, das sehe ich.
Kannst du
nicht so pessimistisch.
Florian, kannst du deine Eindrücke zusammenfassen von den Wiener Linien, weil du warst ja schon zum zweiten Mal dort oder gehäuft.
Ja.
Hast du das Gefühl, die sind am richtigen Weg sozusagen und das wird immer besser und rosiger und open-dataiger?
Naja, was jetzt immer mehr in die Richtung, wird schon besser.
Wird schon besser.
Also sie haben noch einige Sachen, die sie intern selber nicht so haben, wie sie gerne haben wollen
also
würden.
Alle Hörer jetzt, ja, die den Florian nicht super kennen, das war jetzt kein Rant von Florian. Das ist also, sag mal so, wenn Gott die Welt in 7 Tage erschaffen und der Rest applaudiert, dann wird der Florian nicht ranten. Ja, also so circa. Das war ziemliches Lob.
Ja.
Wenn ich richtig verstanden habe.
Sie haben halt noch sie haben noch ein Problem mit dem Niederflur. Weil das ist auch immer das von den...
Die Niederflurwaggons?
Ja, die U4, U1, die Silberpfeile und die V-Wagen.
Ja.
Die neuen klimatisierten und die anderen. Sie wissen halt selber noch nicht, wo was fährt. Sie wissen nur irgendwie... Sie müssen es wissen, aber teilweise auch erst, wenn der Zug wieder eingezogen wird, wissen sie nachher, wo er gefahren ist. Und das wollen sie eigentlich auch anders haben, nur sie haben halt viele Leute noch, viele Angestellte, die dort in diesen Abteilungen arbeiten. Die sind halt schon lange dort und die haben das immer so gemacht und die muss man erst überzeugen davon, dass man das vielleicht ja, so rum gescheiter wäre und dann mehr wert. Und dann gab es noch irgendwie einen von den Sicherheitsdings, der hat gemeint, das ist, ja, aber im Hochsommer, wenn die V-Wagen haben ja eine Klimaanlage. Wenn das jetzt aber alle wissen, gibt es einen extremen Ansturm auf die Klimaanlagenwagen.
Die stehen dann alle mit ihrem Handy und sagen, nein, lass nur 3 Züge vorbei.
Genau, dann stehen nur Leute auf der Station. Es wird ziemlich eng, sobald sie einen Zug...
Gedanken kommen,
ja. Naja, sie müssen auch dafür schauen, wenn ein Zug evakuiert wird, wird es so oder so saueng auf einen kleinen Bahnsteig.
Ja.
Und wenn sie haben halt die Befürchtung, wenn dann viele Leute auf die Idee kommen, ja, wir gehen genau dann, wenn ein Klimazug kommt, also, dass dann mehr Ansturm ist und dass dann wieder...
Da bringe ich da jetzt die Lösung oder den Wiener Linien, also Wiener Linien, die Lösung dafür sind natürlich so aus einem Pappendeckel, ist eine Fake-Klimaanlage. Also auf die Züge, die keine Klimaanlage hat, tut man so einen Pappendeckel. Und da steht auch drauf Klimaanlage und
ja,
ganz klein gerade kaputt.
Das müsste ja aber die App, das geht ja darum, dass die App die vorher anzeigt.
Na, der App gibt es alle rein.
Ja, aber dann nützt sie ja nichts.
Dann strömen die Leute gleichmäßig
dann dorthin. Dann können wir in der App auch irgendwelche Stationen anzeigen.
Dann halten wir genau dasselbe wie vorher.
Das ist ja das, was der Sicherheitstyp wollte.
99% aller Leuten egal. Die fahren mit der U-Bahn, weil es geschwind wohin müssen.
Das wäre jetzt auch meine Theorie.
Wäre normal, aber nachdem es einen ordentlichen Mehraufwand bedeutet, dass sie die Daten sammeln, ja, ist es halt sehr langsam, was vorangeht. Aber irgendwann wird das schon. Spätestens wenn die Silberpfeile ausgemustert werden, aber das dauert noch sehr lange.
Ja, die sind robust.
Ja.
Aber vielleicht habt ihr da unterschlagen die Entwicklung eines völlig neuen Wiener Gesellschaftstyps, des Zeitgeist-Bobos, der so überlegt in der Früh, gehe ich heute arbeiten, erstmal auf meine App schauen, ob ein klimatisierter Zug kommt. Wer weiß, ob es mich heute Vormittag noch freut. Ne? Und die also so zu viel Zeit haben und zu wenig Druck.
Da wird im klimatisierten Zug der Kaffee-Latte im Becher kalt.
Ah ja, dann braucht er wieder nicht klimatisieren.
Ja, aber wenn du eine App hast, die Leute die App verwenden, wo du nur einen Hackerl hast, für Klima bevorzugen.
Ja. Rausfiltern gleich
dann,
alle.
Dann wird das sofort jeder ankreuzen, weil es klingt cool.
Ja, warum nicht?
Ja, ja, und dann haben die halt alle in der Route, die Klimabahnen hat.
Ja, aber nicht die arbeiten gehen müssen.
Naja, die können einmal fahren und die vorher fahren.
Die können auch schwitzen.
Naja, wenn sie 5 Minuten vorher fahren, um eine Klima-U-Bahn zu erwischen, können sie auch. Auf die 5 Minuten kommt es nicht an.
Ich glaube, das ist das Hauptproblem im Sommer. Klima, die City-U-Bahn.
Ja, ich fahre so selten U-Bahn.
Okay.
Ja, so viel zum Treffen, aber es ging auf jeden Fall positiv. Und
mehr im August wird's danach, wird auch das Ganze am, ich glaube, 28. Ich habe es getwittert.
Ja,
wird es auch wieder den Stammtisch, also die Plattform geben, die UGD-Plattform im Rathaus. Da wird das alles veröffentlichen, die nächsten Sachen angekündigt, was im nächsten Abschnitt kommen wird. Und 2 Wochen danach wird es, nach der Veröffentlichung, wird es auch wieder ein Entwicklertreffen geben, wo halt dann wirklich die API so besprochen wird.
Na super, es tut sich was sozusagen.
Apropos Ankündigungen, du hast glaube ich auch was zum Ankündigen, was ich gerade noch ausgehen sollte für Mittwoch.
Am Mittwoch findet um 18 Uhr im MetaLab der Smart Home Stammtisch statt. Jeder, der Lust hat, mitzureden, seine Lösungsvorschläge zu präsentieren oder Vorstellungen hat, einfach vorbeikommen.
Also wenn dein Home noch nicht smart genug ist?
Oder schon smart genug ist, einfach vorbeikommen, miteinander reden.
Cool. Und du wirst dort über was reden?
Wir reden gemeinschaftlich über unsere Lösungen, was jeder vorhat. Präsentieren
also du hältst
neue
keinen
Sachen.
Vortrag oder so? Du tust nur...
Wir reden gemeinsam über Lösungen. Leute stellen ihre Lösungen vor, diskutieren über ihre gewünschten Lösungen und wir versuchen gemeinschaftlich das Ganze irgendwie weiterzubekommen.
Ich schätze mal, der Peter Schleinzer kommt vom Smart Home Podcast.
Ja.
Sehr gut.
Kommt ziemlich sicher. Ja. Einfach sehr vorbeischauen.
Du hast Rater vorhin Straße angeteasert 6. schon, einen Raspberry Pi 6 LoPan Edge Router.
Ja, ich habe da was mit.
Ja.
Wie weit ist da die Lösung?
Es gibt im Wiki dazu einen Artikel.
Ich muss Fotos machen.
Das können wir nachher machen und online stellen.
Nein, nachher habe ich zu viel Bier getrunken.
Ich meine, verwackelst du alles.
Schöne Hülle.
Also,
El Transparento.
Man sieht einen Raspberry Pi.
Ja.
Das ist ohne die USB-Variante.
In einem Gehäuse und an dem steckt ein kleiner, was ist das, ein Edge-Dings drin?
Das hier ist ein Raspberry Pi,
ja.
Den jeder kennt. Daran hängt... Über 4 Kabeln.
Okay.
Ein Merkur-Board.
Merkur-Board ist das, was dranhängt.
Das ist das, was dranhängt, ja.
Und das hat so eine kleine, süße Antenne, ne?
Genau, es hat eine 2,4 GHz Antenne. Und mit einem Atmel-Chip mit integrierten HF-Teil. Und darüber kann man jetzt über 6LoPAN, was IPv6 über stromsparende Funknoten ist, im Prinzip Internet der Dinge, seine Dinge des Lebens damit vernetzen, die wenig Strom brauchen.
Also das die 6LoPAN-fähigen Dinge des Lebens.
Die 6LoPAN-fähigen Dinge des Lebens.
Genau, über Funk.
Über Funk. Der Vorteil ist, dass eben 6LoPAN weniger Strom braucht, skalierbar ist.
Das hängt an Raspberry Pi, aber das also man
hängt an der seriellen, der Rest ist Raspberry Pi.
Genau, das heißt, man braucht keine extra...
4 Kabeln, ne?
Ja, plus minus RXTX.
Das heißt, dass du brauchst keine zusätzliche Stromquelle oder irgendetwas, das wird einfach durch den Raspberry Pi betrieben.
Es versorgt sich über die 3,3 Volt des Raspberry Pis. Genau. Ja.
Sehr gut.
Okay. Am Raspberry Pi selber läuft Toon Sleep 6.
Okay,
TuneSleep. Und verhängt über TuneSleep, mhm, macht es ein Ethernet-Interface. Und TuneSleep 6 deswegen, weil wir ja IPv6 sprechen.
Mhm, da muss
also das Tunnel kann nur IPv6, wird dann getunnelt über das Tune-Interface. Und dadurch hat man eben ein Netzwerk-Interface und kann die Devices pingen, mit ihnen reden und so weiter.
Mhm. Und welche Distro verwendest du dafür, um das zu betreiben? Was läuft da jetzt für ein Betriebssystem?
Raspbian.
Ja.
Mhm. Wir also haben dazu
Debian für Raspberry Pi. Ja.
Wir haben dazu auf unserer Webseite eine kleine Anleitung. Und das heißt SmartZara. Und SmartZara ist eine eigene Distribution von uns, von OSD, OS Domotics. Das beruht eben auf dem Raspberry Pi.
Mhm.
Lean Webcam X, das Smart Home System. Dann TuneSleep 6 als Tune Interface, damit man eben eine IPv6-Verbindung zu den Devices bekommt.
Und wie weit geht denn das? Ist so ein Gerät ausreichend für ein Haus beispielsweise? Glaubst du? Oder?
Ja, man kann einfach sagen, zum nächsten Device darfst du nicht weit entfernt sein wie zwei Wände.
Ah, okay.
Die Devices bilden selber miteinander ein Mesh-Netzwerk. Das heißt, das nächste Device kann wieder zwei Wände weiter sein.
Schön.
Und so weiter. Und je mehr Devices du hast, desto stabiler wird das Netzwerk.
Dieses Mesh-Netzwerk ist schon implementiert in der...
Das ist implementiert. Als Schön. Betriebssystem verwenden wir in den Funkknoten ContiqueOS. Das ist ein netzwerkfähiges Betriebssystem für Mikrocontroller.
Mhm.
Ab 8-Bit aufwärts. Und kann eben Mesh-Netzwerke.
Schön.
Und als Application-Protokoll verwenden wir Coop. Das ist ein Request-Response-Verfahren.
Mhm.
Ist von der IETF entwickelt, dadurch patentfrei und von jedem benutzbar, sowie alle Internetprotokolle. Ja, und damit kann man dann eben seine Gerätchen steuern. Das kann vom Kugelschreiber über die Sonnenbrille, des Thermometers und so weiter sein.
Das ist der Fantasie freien Lauf.
Ja, genau, freien Lauf. Es gibt zwei Möglichkeiten, einen Raspberry Pi zu einem 6-LoRa-Edge-Router zu machen. Das eine ist, man schließt einen Merkur-Board an die Serielle an,
mhm,
an die interne Serielle, an die 3,3-Volt-Serielle. Es gibt noch eine zweite Möglichkeit. Man nimmt einen Kram, man hört es, aus meiner Zauberschachtel,
ja,
einen USB 6-LoRa-Chip. Das heißt, er hat einen FTDI-Chip drauf, auf der einen Seite der Printplatte, auf der anderen Printplatte ist wieder das Merkur-Board-Modul drauf mit USB-Anschluss. Damit kann man jetzt jeden USB-fähigen Computer zu einem Edge-Router machen.
Mhm.
Oder man kann eine Firmware draufspielen, damit man sniffen kann. Und das kann man natürlich auch an Raspberry Pi anstecken oder an sein Notebook oder überall.
Und wieder reicht der Strom vom Raspberry Pi für dieses
USB-Ding. Ja. Cool. Man kann sich vorstellen, wir fahren dann auf Stromsparmodes und es verbraucht ungefähr, als Edge-Router würde ich einmal vermuten, 2 Milliwatt.
Mhm. Das ist sehr, sehr wenig.
Das ist wenig, ja.
Das Raspberry selbst wahrscheinlich auch nur so 2 Watt oder so.
Der Raspberry verbraucht 2 Watt, ich spreche von 2 Milliwatt. Ein Milliwatt ist ein Millionstel Watt. Ja,
also
ja genau. Ein Milliwatt ist ein Tausendstel
Watt. Ein Tausendstel Watt. Das heißt, wir können 500 Sticks verbrauchen, so viel wie ein Pi.
Also ein Pi braucht schon, also, im Vergleich schon zu einem echten großen Rechner, wahrscheinlich ein Hundertstel. Also...
Ja,
nicht viel.
Dadurch, dass wir aber nur 2 USB-Anschlüsse haben, können wir eben nur 2 anschließen und das schafft das sicher.
Naja, ein Hub.
Also diese zwei Möglichkeiten gibt es.
Und die, mhm, zeigst du auch am Smart Home Stammtisch im
Ja, wir haben das am Smart Home Stammtisch auch mit, auch im Betrieb, wenn man möchte, das, mhm, sehen möchte.
Und weiß man schon, wird der Smart Home Stammtisch jetzt regelmäßig stattfinden oder ist das ein einmaliger Feldversuch?
Das ist der zweite Smart Home Stammtisch.
Ich oute mich als ignorant.
Und wir haben vor, uns zumindest einmal im Monat zu treffen.
Wow.
Wenn möglich alle 14 Tage.
Und das ist aber was anderes als der OS Domotics Stammtisch, den du ja auch
Der OS Domotics Stammtisch ist alle 14 Tage in der Pizzeria in Wien-Meidling.
Und wird dir das nicht zu viel langsam? Also da hast du ja schon...
Ja, es können nicht viele Leute mittags.
Mhm.
Und für die Community ist der Stammtisch eben am Abend.
Okay.
Ja, den Rest kennen Sie eh schon.
Diese, ja, Lösung kann man bei OS Domotics kaufen, also zumindest das serielle Modul oder den
Das Merkur-Board wird jetzt von 3 Shops angeboten.
Mhm.
Das erste, der eine Shop ist coxkun.at, der zweite Shop ist hackerspaceshop.com,
mhm,
und der dritte Shop ist embeddedprojects.de.
Und die sind verlinkt über eine OS Domotics Webseite?
Noch nicht.
Ah, sollte ich machen.
Coxcon ist verlinkt, die anderen zwei noch nicht.
Okay. Mhm.
Ja. Wir haben auch einen Artikel geschrieben für Embedded Projects, die bringen eine Open Source Zeitung heraus. Da haben wir jetzt einen Artikel geschrieben, Redaktionsschluss war vorige Woche, das heißt, das wird nächstes Monat erscheinen. Und da beschreiben wir eine Lösung mit zwei Microboards, wie man eben zwei Microboards verbindet und sie über IPv6 kommunizieren lassen kann. Das heißt, man schließt an einem Microboard einen Taster an und wenn man den drückt, wird eine Coop-Message über IPv6 UDP gesendet und das andere Modul empfängt die Message und lässt die LED leuchten. Das ist die Standard Microboard-Firmware, die man eben auf unserem GitHub-Repository findet. Mhm. Und mit diesem Stick und dem Raspberry Pi kann man das Ganze dann auch mit seinem PC und mit seinem IPv6-Netzwerk verbinden. Und wenn man möchte, natürlich auch mit dem Internet.
Das klingt jetzt alles noch sehr low-level, insofern, dass man da sehr viel mitdenken und basteln muss. Gibt es Pläne, dass du irgendwann mal ein GUI dafür bastelst oder das irgendwie mal in ein Produkt gießt, insofern, du irgendwie, so weiß nicht, Web-Frontend, ich habe ja keine Ahnung, was da Sinn machen
Beruf
könnte.
Beruf des Home-Smarteners erfindest, ja. der kommt und dein Home versmartet und du musst eigentlich nichts tun, außer dem zahlen?
Ja, dazu haben wir...
Elektrotechniker heißen die.
wir bieten auch fertige Lösungen an, ja. Mhm. Zum Beispiel... Jetzt haben wir da ein schönes Kram, ja?
Ja, genau.
Was gut zum Vorschein. Kram, ja? Hier haben wir einen Lichtaktor-Print.
Hey. Ich will es haben. Ich weiß zwar nicht, was tut, aber ich will es haben.
Es hat Anschlüsse.
Ja, es hat mehrere Anschlüsse, das werden Sie dann in der Shownote sehen. Ja? Im Prinzip beruht das darauf, einen Lichtaktor, ja? Das heißt, im Prinzip, du nimmst einen Schraubenzieher, schaltest zuerst den Strom in deinem Haus oder deiner Wohnung ab, um dich nicht zu töten.
Ja, das ist schon mal gut. Nicht töten ist eine...
Das ist nämlich Hardware und Strom.
Ja, Aussterben ist
langweilig. Das ist keine Software. Es ist eine Printplatte mit Anschlüssen, mit Schraubklemmen und mit drei Drähten drauf. Ja. Was hat das auf sich? Man nimmt seinen Lichtschalter aus der Wand heraus, klemmt den Lichtschalter ab, steckt die drei Drähte wieder in den Lichtschalter hinein und klemmt an den Lichtaktor wieder den Strom an und die Lampe an. Daraufhin schiebt man das wieder in die Dose hinein, tut den Lichtschalter wieder davor, schraubt es wieder fest, schaltet den Strom wieder ein.
Also du versmartest deine Steckdose oder deine
Genau, daraufhin hat man einen Lichtschalter, der plötzlich eine MAC-Adresse hat. Ja? Und diese MAC-Adresse kann man pingen oder mit dem Coop-Protokoll auch reden.
Und dieses Ding hat eine Batterie oder ernährt sich von dem Strom, der ihm zugeführt wird?
Auf dem Print ist ein gedachtetes Netzteil drauf, mit dem er sich versorgt, allerdings nicht galvanisch getrennt, ja, deswegen Strom abschalten. Und
also,
gut so. Speziell wenn man die Firmware updatet über diesen Stecker, ist es sehr ratsam, den Strom abzuschalten, sonst hat man seinen Notebook oder sich selber geflammt. Ja. Und Menschen rebooten Flächen schlecht.
Kriegt dann eine ganz neue
Und ja, und dadurch kann man im Nachhinein sein Haus zu einem Smart Home nachrüsten.
Mhm. Das heißt, das ist aber ein reiner Aktor. Das heißt, du kannst ein- und ausschalten, kannst du auch den Status abfragen?
Geht das man kann auch Sensor den Status abfragen.
Das ist auch ein Sensor sozusagen.
Welcher Triac-Optokoppler eingeschaltet ist, wie der Lichtschalter steht.
Okay.
Die Temperatur des auf der Printplatte in der CPU drin kann man abfragen und die Spannung.
Ja? So. Nice.
Die sogar selber einen Kabelbrandmelder sozusagen.
Ja, zum Beispiel, wenn die Temperatur ansteigt, dann könnte man eine Warnung schicken, dass da was nicht stimmt. Ja.
Mhm. Wie schön ist aus mit Wechselschaltern? Gibt es da schon jetzt was?
Naja,
wird es was geben?
In dieser Version ist noch keine virtuelle Maschine drin.
Okay. Ja, aber updaten, wenn man Strom
hat. Man kann es updaten und in der nächsten Version ist dann eine virtuelle Maschine drin. Das heißt, man kann mit Python oder einem C-ähnlichen Code Programme schreiben, die auf alle Ressourcen zugreifen können, die auch über IP wieder kommunizieren können und kann keine kleine Apps hinunterladen. Ja.
Und sag, serienmäßig ist da jetzt noch nicht so ein Mikrofon drauf, damit, wenn ich das bei der Steckdose einbaue, dass ich dann meine eigene NSA-Sache machen kann und nicht mehr auf die Amis angewiesen bin?
Naja, die Schaltpläne sind zugänglich. Und du kannst die Schaltpläne ordentlich ändern, ein Mikrofon dazu bauen und deine Idee Wirklichkeit werden lassen. Mhm.
Ja!
Schafft das über Coop und Six-Lobopan eine Soundübertragung.
Mit den richtigen Codecs unter Umständen.
Ja, das wird sehr...
Vielleicht schon.
Kann ich ja per Sound aktivieren.
Kracht und krummelt.
Ja, also man muss mal sagen, dass Six-Lobopan...
Als Ungeziefer-Detektor natürlich. Also wenn es raschelt in der Leitung, ist es Ungeziefer drin.
Ja, das würde so weit schon gehen, aber die Soundübertragung dann direkt weiterschicken, ist halt von der Bandbreite vielleicht...
Ja, aber man könnte ja schon...
Komprimiert und nachher mal.
in der Nacht. So ein kleines Analyseprogramm.
Ist ja wurscht, schlechte Qualität, aber über einen Lichtschalter skypen wäre cool.
Ja.
Stimme ist der Wahnsinn. Ja, ein Lautsprecher auch, dann kannst du wirklich so.
Aber es gibt ja Projekte, EU-geförderte Projekte von Universitäten, die versuchen durch Spracherkennung in den Knoten gewisse Alarmsituationen herauszufinden, zum Beispiel eine Person stürzt, ja, die wird dann in den Funkknoten ausgewertet und nur noch der Status übertragen. Ja. Und das geht mit Sixlabahn natürlich wieder. Das heißt, die Intelligenz steckt in der Software, wertet aus, handelt es sich jetzt akustisch um einen Alarmfall und wenn ja, kann man den Status weitermelden.
Mhm. Ja, ältere Leute und Wohnen und Smart Homes ist ein interessantes Thema. Gibt es eine sehr gute Folge von Peter vom Smart Home Podcast.
Smart Home Podcast, okay.
Dieser Lichtaktor ist im Coxcomb Shop erhältlich und demnächst auch beim Florian im Hackerspace Shop. Mhm. Das Merkur Board ist in allen drei Shops erhältlich. Dann gibt es noch die Steckdose. Die sieht man hier, die man nur hören kann.
Raschel, ja. Die alte, und wie schaut es mit der neuen aus? Die ist ja auch schon fast fertig.
Ja, es gibt zwei Steckdosen. Pink the Plug, das ist die weiße Steckdose. Mhm. Die schafft 2,4 Ampere. Man kann Temperatur abfragen, die Spannung, die es sieht, und eben schalten. Ja. Schaltet geräuschlos durch Optotriax. Das ist eben, klingt jetzt vielleicht eigenartig, aber wenn man schläft und man schaltet Geräte ein und aus, ist das störend, wenn es klickt. Ja. Und dann gibt es noch eine andere Steckdose, die Power Plug. Die ist ein bisschen größer und die kann auch die Leistung mitmessen, kann auch 16 Ampere schalten mit einem Relais, ist aber nicht geräuschlos. Ja.
Okay. Entschuldigt, ist euch auch kalt oder nur mir?
Na, es geht.
Ja. Damit man feststellen kann, wie kalt es gibt, gibt es noch einen Sensor, den man an die Wand schrauben kann. Der hat einen Temperaturfühler drin und einen Luftfeuchtigkeitssensor, den man über Sixlabahn wieder abfragen kann, der batteriebetrieben ist oder wenn man will mit Netzteil und in Zukunft auch über Energieharvesting mit einer Solarzelle und kann damit eben den Status der Temperatur und der Luftfeuchtigkeit übermitteln. Mehr habe ich momentan nicht mit. Ich habe noch mit eine Messwabe. Aha, die hat einen Luftdrucksensor drauf, einen Temperaturfühler und einen Luftfeuchtigkeitssensor. Verwendet sehr hochwertige Sensoren für Industriestandards und hat auch mehrere Megabyte Speicher drauf, wo sie mitlocken kann.
Also da hat man so eine kleine Wetterstation.
Ja, genau. Und in der anderen, auf der anderen Printplattenseite kann man eine Batterie reingeben und diese Funknoten arbeiten nicht mehr als Router-Nodes im Mesh-Netzwerk, sondern nur noch als statische Nodes. Das heißt, sie können sich schon in Mesh-Netzwerke einfügen, routen aber keine Informationen mehr. Und dadurch sind sie jahrelang aber betreibbar mit einer kleinen CR123-Batterie.
Okay, dadurch, dass sie diesen Mesh-Traffic sparen irgendwie, können sie mit dem Strom halt noch effizienter umgehen.
Nicht nur Mesh-Traffic sparen, sie können noch länger Deep Sleep schlafen. Ja. Zum Beispiel, du sagst, 10 Minuten schlafen, dann messen.
Ja, genau.
Und nur jede Stunde übermitteln.
Alles klar, ja.
Oder überhaupt nur abspeichern drin und übermitteln nur nach Anfrage, kann man sich sehr viel Strom sparen. Ja. Mhm. Ja, soweit einmal vom OS Domotix und dem Smart Home Update.
Ja. So, wenn der kalt ist, Horst.
Ja, nein.
Leg mal los.
Also, okay.
Du hast ja zu berichten.
Ich habe ein Tech-Thema sogar. Und zwar ist also ein Fallout von der Europython-Konferenz.
Okay.
Und zwar hat man dort Bernhard, Stefan.
Wer? Bernd oder Stefan? Wer her?
Nicht der Bernd, der andere.
Der Stefan.
Der Stefan, genau. Ja. Der Stefan hat mir erzählt von Sphinx. Und Sphinx ist ein Tool, das ist primär dazu da, um Python-Dokumentationen zu erstellen. Also du schreibst irgendwie Python-Code mit Klassen und Funktionen und dann lässt du Sphinx laufen und sagst Sphinx Build HTML oder Build PDF oder Build LaTeX oder Build Manpage und der macht dir dann aus deiner Python-Code-Dokumentation, du hast ja hoffentlich Docstrings verwendet in Python und macht da dann eine super schöne Dokumentation, die so circa ausschaut wie die offizielle Python-Homepage. Also die hat dieses Layout und die hat so vor nächstes und weiter und zurück und Übersicht links und die hat so ein Search-Feld und ein Index und so Zeugs. Und ich schreibe ja schon seit Jahren im Schneckentempo an meinem Python-Gamebook.
Ja.
Und dann habe ich mit ihm halt geredet, also ob das was Gescheites wäre, dass ich mein, das ist ja derzeit auf dem Doku-Wiki, ob ich das umstelle auf das Sphinx. Und diese Woche habe ich endlich Zeit gehabt und mich jetzt mit diesem Sphinx beschäftigt. Und ich muss sagen, ja, das ist wirklich toll. Ich brauche es zwar nicht, um Python zu dokumentieren, aber ich möchte eigentlich eine Webseite machen, die dann Python-Web-Homepage-mäßig ausschaut. Mhm. Und jetzt habe ich es halt geschafft, eine Homepage zu erstellen, und die kann auch sehr viele Features, die ich eigentlich vom DokuWiki gewohnt war, zum Teil sogar schon schöner aus, also floatende Boxen oder Stichwortverzeichnis oder Grafiken halt gescheit einbinden. Also, dass ich mich nicht sehr ums Layout kümmern muss, aber es kommt trotzdem ein gescheites Layout raus. Und sie hat verschiedene Renderer für PDF und bla, und funktionieren nicht alle so perfekt, aber ich kann sozusagen meine Layout-Ansprüche damit befriedigen.
Jetzt ist die Frage, wie kiefst du deine Daten rüber? Oder ist das überhaupt schon so weit gediehen? Möchtest du umsteigen? Ist das ein konkreter Plan?
Ja, also ich möchte mich jetzt noch mit Sphinx ein bisschen besser auskennen. Ich bin derzeit eh dabei, alles auf Python 3 umzuschreiben, was ich bis jetzt geschrieben habe. Das war alles noch Python 2 größtenteils. Ja. Und im Zuge dessen kann ich es auch gleich mit einem neuen System machen. Also es ist sozusagen ein Relaunch fällig. Und das Zweite, was ich auch gerade entdeckt habe, ist GitHub Pages. Also es gibt GitHub, das kennen die meisten, glaube ich. Mhm. Also so ein Git-Repository, wo du auf einer Webseite deine Gits anschauen kannst und deine Files. Und jetzt gibt es einen Service, der heißt GitHub Pages. Das ist mir jetzt mehrmals untergekommen, dass Leute einfach ihre Homepage angeben und da steht GitHub Pages oder blabla.github.pages. Und gemeint ist damit, dass man einfach auf github.com HTML-Files hostet und die dann auch gleich angezeigt werden. Was für GitHub jetzt ja kein großer Unterschied ist. Das ist
eigentlich ein Webrepository, du kannst direkt die Webseiten anzeigen lassen.
Genau, ja. Also nicht nur Webseiten von Projekten hosten über Git, sondern halt auch gleich dann dort anschauen, und du kannst dann sogar deine eigene URL kaufen und die dort hinbiegen, wozu ich dann eh dich brauchen würde. Und
was so schön ist auch, weil Versionierung hast du dann gleich dabei.
Du hast eine super Versionierung, und es ist halt besonders ideal für Projekte, die jetzt irgendwie Code in ihre Webseiten einbilden oder die eine Webseite machen über ihr Code-Projekt. Mhm. Okay. Möchtest du es für alle sagen, Harald? Das ist sicher lustig.
Aber wird geduscht.
Okay. Ja, wie gesagt, Sphinx. Damit beschäftige ich mich, und ich habe sowohl zusammengebracht, eine GitHub-Page zu machen, eine experimentelle über mein Python-Gamebuch, also da stand einfach nur drum drin, dass es nicht DokuWiki ist und so, und jetzt überlege ich halt, okay, wenn ich das schaffe, mich von DokuWiki auf Sphinx zu transformen sozusagen, dann kann ich die Sphinx-Files, das sind einfach RST, Restructured Text-Files, kann ich in GitHub hosten wie bisher, oder meine Python-Files von den Python-Programmen, die zu meinem Buch gehören, habe ich derzeit schon auf GitHub, und dann wäre das sozusagen eine runde Sache, dass dann auch GitHub selber die RST-Files, also die HTML-Files gleich publiziert. Und aus den RST-Files kann ich mit diesem Sphinx HTML-Files, aber auch PDF-Files oder anderes erzeugen. Also
GitHub als Backend und dann
genau, das Sphinx.
Schön, schöne
Lösung. Und was mir sehr einleuchtet ist, ich betreibe das DokuWiki jetzt schon mehrere Jahre, und ich habe nicht allzu viel Mitwirkendes, liegt auch daran, weil an dem Projekt nie was Gescheites weitergeht, aber ich kriege halt sehr viel mehr Spammer und irgendwelche Viagra-Verkäufer, die sich einen Account anlegen, als dass ich sinnvolle Mitarbeiter habe, die jetzt einfach sagen, ja super, ich mache dir eine Seite oder ich mache dir ein Tutorial. Und die Leute, die eigentlich die technische Fähigkeit haben, dass sie jetzt ein Tutorial schreiben oder ein kleines Python-Spiel schreiben oder irgendeinen kleinen Code spenden sozusagen für mein Buchprojekt, das sind Leute, die sowieso Git verwenden oder GitHub. Das heißt, das ist eigentlich genau die Zielgruppe, die ich als Autor gewinnen würde. Und dann bräuchte ich mich nicht um irgendeinen Spam-Schutz kümmern und so, weil das eigentlich GitHub macht. Mhm. Und ich hätte eine super Versionierung meiner Homepage. Und also daran Sphinx. Arbeite ich gerade. Sphinx, ja. Das war mein Tech-Thema. Es kommen noch dann schöne Leben-Thema. Aber vielleicht möchtest du.
Ich mache jetzt nur mal ein kurzes Zwischenthema, nämlich einen Wein über meine eigene Tollpatschigkeit. Weil ich muss hier, wie es halt mal so ist, oder Marvin, die drei Vokonen sagen immer Marvin dazu.
Also, der von
Anhalt genau, durch die Galaxis. Der melancholische Roboter. Und zwar? Ich habe eine Woche lang gekämpft mit einem seltsamen Bug, mit einer WordPress-Installation. WordPress war nicht schuld, Florian. Bevor du ansetzt.
Echt?
Nein, so was kommt diesmal, vor. Diesmal nicht. Ganz seltsam. Man macht ja gerne die modernen Webseiten, und überhaupt hätte man überall gerne UTF-8 und um Umlaut- und Sonderzeichenprobleme auszuschließen. Das ist eben ein sehr, sehr universeller Zeichen, moderner Zeichensatz. Und ich habe die WordPress aufgesetzt, das WordPress aufgesetzt, und alle Umlaute im Firefox wunderbarst und so. Mhm. Aber ich habe auch musste für eine Klientel arbeiten, die auch größtenteils mit Apple arbeitet, beziehungsweise auch den Chrome-Browser, also mit dem WebKit.
Und kaum verlässt du Firefox?
Wird auf einmal, tritt folgender Bug auf,
ich lade das WordPress, alle Umlaute sind kaputt. Ich gehe auf Reload, alle Umlaute reparieren sich auf magische Weise. Höllenfehler. Ja, Google-Suche intensive hat irgendwie
WordPress
so ein oder zwei Threads ausgespuckt, die auch ungefähr den Fehler hatten, die auch glaubt unbeantwortet blieben oder sich dann auf andere Themen dann verlagert haben. Ja, sie waren alle sehr schlau dann die Antworten, aber haben das Problem nicht gelöst. Ich habe dann begonnen, wie wild, überall, also es ist ein klassischer LAMP-Stack, also Linux, Apache, MySQL, PHP. Ich habe begonnen in die PHP-Inis, das ist das Konfigurationsfile für die PHP, und in die Apache-Config-Files und in die MySQL-Config-Files, überall wo es möglich ist, überall wo ich was gesehen habe, UTF-8 reinzuschreiben. Also ich weiß nicht, ich habe das echt durchexerziert, was ich nicht alles für Optionen, das war wirklich schon wunderlich, aber und schon zwischendurch schon verzweifelt, dass ich das eigentlich schon mehr kaputt mache, als es nützt, weil ich schon so streng auf UTF-8 eingestellt habe. Na, Fehler war noch immer vorhanden. Mhm. Und heute, ich war schon am Verzweifeln, irgendwie wollte ich dann schon aufgeben, aber gedacht, wurscht, das eine Mal refreshen, ist ein Schönheitsfehler, aber geht eh und so. Komme ich mal auf die Idee, weiß ich nicht, nach einer Woche Schmerzen, dass ich vielleicht einmal im Chrome die Plugins ein bisschen abdrehe und schaue, ob das ohne Plugins ein anderes Verhalten war.
Ja, und siehe da.
Und siehe da, ja, also Chrome ist, im Grunde sieht ja auch die Plugins, also ich habe ja bei verschiedenen Chrome-Installationen zu Hause und in der Arbeit getestet, beide dasselbe Verhalten. Es war dann im Endeffekt die Erweiterung SSL Everywhere, das ist so ein Plugin, das dir helfen soll, dort bei Webseiten, wo SSL angeboten wird, also Verschlüsselung, das automatisch schon darauf umzuändern, die URL. Das macht eigentlich sinnvoll. Und ja, genau diese Erweiterung war es, die diesen Fehler produziert hat, abgeschaltet Ding und meine Stirn auf den Tisch geknallt.
Okay.
Aber ja, wieder was dazu gelernt, wahrscheinlich der geübte Webentwickler wird schon während dem Zuhören Schmerzen bekommen haben.
Wie wir schon mit Schmerzen sind,
ja,
kann ich meine heutigen Schmerzen der Wiener Hauptbücherei berichten.
Oh, ja.
Es gab ein Buch, das war in einem anderen Bundesland von meinem Sohn und hatte dadurch Überzeit, wurde verlängert, hatte noch Überzeit. Also
du entführst Eigentum der Stadt Wien nach Kärnten?
Jawohl.
Nein, und deine Kinder vergraben das dann in der Sandkiste irgendwo in der Trau?
Natürlich, jetzt kann man das Buch verlängern, das ging auch noch. Und die Verlängerung hörte aber auf und wurde dann kostenpflichtig seit einer halben Woche.
Ja.
Und jetzt war ich in Kärnten, habe das Buch mitgenommen nach Wien, ging mit dem Buch zur Wiener Hauptbücherei, gab das Buch ab, bekam einen Zettel mit einer Rechnung, die man bei einem Kassenautomaten zahlen muss, der in der Halle gegenüber liegt, mit der Sonne beleuchtend, auf einem resetiven Touchscreen zu bedienen ist. Ne? Also für die Nichtwissenden, man braucht ein Stemmeisen, damit die Fingerdrücke erkannt werden. Und das tolle Display wurde durch das einfallende Sonnenlicht ideal lesbar. So, zweitens einmal, konnte man zwischen drei Zahlungsarten wählen. Mhm. Man hält die Rechnung mit aufgedrucktem Barcode hin, man hält die Büchereikarte hin oder man nimmt die Rechnung und drückt die Kartennummer ein und dann den Preis und das Passwort. Ich hatte leider nichts von den dreien. Ich hatte eine Rechnung, wo kein Barcode oben war. Ich hatte keine Büchereikarte und keine Ahnung, was ich tun sollte. Daraufhin ging ich wieder zu einer Dame, die sich zuerst nicht auskannte, was ich wollte. War ganz erstaunt, warum ich nicht die Büchereikarte meines Sohnes bei mir habe, der in einem anderen Bundesland ist. Suchte mir dann Gott sei Dank die BISC-Nummer heraus, wo ich aber das Passwort meines Sohnes brauchte. Da habe ich gemeint, geht es noch komplizierter? Ne? Wieso brauche ich beim Bezahlen ein Passwort? Geht nicht eine Rechnungsnummer oder irgendwas? Nein, Sie brauchen die Karte oder den Zugangscode plus ein Passwort.
Sonst könnte ja jeder herkommen und deinem Sohn die Rechnungen zahlen.
Ja, das ist natürlich strengstens verboten. Ne?
So nicht.
Also war der Vater enttäuscht, ging zum Automaten, rief an seinen Sohn, der das Passwort natürlich nicht wusste. Ja, ich erinnerte mich dann, ja, er wurde ja irgendwann geboren. Ne?
Ja, das ist so ja das, was
tippte dann auch die Nummer ein und das Geburtsdatum ging nicht. man muss nämlich ein gewisses Syntax bei dem Eintippen des Geburtsdatums befolgen, das nach Erfragen, neulichen Erfragens an der Informationsstelle verraten wurde. Darauf konnte ich meine 2,20 Euro endlich einwerfen in den Automaten und meine Rechnung bezahlen.
Schön, schön. Super. Ja? Schöne Geschichte.
Ja, und das dauerte eine halbe Stunde. Plus Telefonate in ein anderes Bundesland.
Ja, das mit den Passwörtern, das habe ich ja auch durchgemacht. Das war ja sehr erstaunt, wie ich hingelatscht bin, um mir meinen Büchereiausweis ausstellen zu lassen. Und beim Auswahl des Passworts, man kann es ja nicht frei wählen, es ist das Geburtsdatum. Und heute, das wollte ich fast twittern, ich bin ja aber so Twitter-faul, habe ich auf die Homepage der virtuellen Bücherei geschaut und da steht der königliche Satz: Geben Sie Ihr Passwort in der Form Tag, Tag, Monat, Punkt, Monat, Monat. Punkt. Ja, ja, ja. Königlich. König.
Also meinst du jetzt von irgendeinem Freund von dir den Geburtstag weißt?
Ja, na, du musst doch dann den Usernamen, das ist irgendeine Zahlenfolge. Mhm. Aber ich meine, weit ist es nicht.
Das, was auf der Karte steht.
Nur der Username wird einem verraten an der Informationsstelle, ohne sich auszuweisen. Man muss nur den Namen wissen. Aber das ist ein sehr großes Sicherheitsleck. Denn man kann über diesen Automaten noch andere Dinge noch bewirken. Ja. Und nachdem ich bezahlt habe, bin ich gegangen vor lauter Freude. Und nachdem ich wieder bei der U-Bahn war, bekam ich plötzlich einen Sicherheitsanfall, Panik. Musste ich mich jetzt auslocken oder nicht? Ich habe es nicht getan. Ich kann euch nicht sagen, was man dann tun muss. Ich ging leider einfach.
Ich hoffe, er lockt sich von alleine aus.
Ja. Aber dadurch, dass die Wiener Bücherei staatlich betrieben ist, kommen mir meine Zweifel. Städtisch und staatlich. Also,
staatlich, oder?
Naja, wer ist die Stadt Wien?
Na Moment, Moment, die Staates. Österreichische Nationalbibliothek ist
ich staatlich rede jetzt betrieben. Von
die Hauptbücherei am Gürtel, die ist städtisch betrieben. Ja, Gemeinde Wien.
Die Gemeinde Wien gehört auch zum Staat Österreich.
Umgekehrt.
Ja. Oh. Der Schwanz wedelt mit dem Hund. Ne?
Genau.
Ja. Also das ja, war meine, okay. meine heutiges Erlebnis.
Super, eine
schöne
super.
Geschichte. Schön schaurig.
Ich kann das einstreuen, was ich nicht angekündigt habe, wenn es korrekt ist, wenn es erlaubt ist.
Oh nein.
Ist nicht erlaubt.
Ausnahmsweise.
Betrifft dich indirekt. Das geht nämlich über von einem Kunden von mir, der hat ein Buch geschrieben.
Ah, der.
Ja, genau. Das Buch heißt Der Quereinstieg, sollte nächste Woche im Handel sein, bei Thalia. Ich habe schon Probe lesen dürfen. Ist empfehlenswert, wer so lustige österreichische politisch, also Literatur mag, die sich um reale Politiker kümmert und halt das leicht satirisch behandelt, wie die halt leben und leiden, sei das angeraten, ist sehr locker flockig geschrieben. Mhm. Und das Schöne ist, der Typ ist sehr rührig und hat jetzt praktisch eine Art Trailerfilm gedreht für das Buch, für den Launch des Buches. Also hat auch wirklich Geld in die Hand genommen und Schauspieler und urviele Statisten und so und das alles organisiert.
Ja, sobald es um Film geht.
Ja, also ich glaube, so viel darf man verraten. Er unterrichtet auf einer FH oder Uni. Also er hat sehr viele ehemalige Studenten und hat dadurch Zugriff auf sehr viele Statisten gehabt. Okay, nein, er hat einfach eine Rundmail geschrieben an seine Ex-Studenten und die sind alle gekommen. Und jetzt hat er ein sehr rühriges Blogposting geschrieben, also wie halt der Dreh war und was da alles passiert ist und so. Und also an einem Tag haben sie halt so und so viele Szenen halt abgedreht für diesen Trailer und haben das dann auch alles geschafft. Mhm. Und meine Lieblingsszene, weil es erinnert mich so ans Podcast machen mit den Störgeräuschen. Also sie gehen irgendwie in Spittelberg, haben ein Filmteam, Kamera, Licht, bezahlte Schauspieler, Statisten und alles und versuchen dann am Vormittag eine Szene zu drehen und die MA48, die Müllabfuhr kommt und fängt an, zu einem Haus zu fahren und den Mülleimer auszuleeren und fährt dann weiter zum nächsten Haus. Ja, und er hat so super beschrieben, wie der Soundingenieur überhaupt nichts gesagt hat und immer böser geschaut hat.
Ja, da ist man chancenlos. Da ist man
ja,
chancenlos.
Also.
Ja. Ja.
Und ich, also ich werde aufs Blogposting verlinken und ich kann auch empfehlen, das Buch käuflich zu erwerben.
Mhm. Gibt es einen Affiliate-Link?
Was? Nein, also er hat extra geschrieben in seinem Blogposting, man soll es nicht über Amazon kaufen, weil das dann nicht in der österreichischen Bestsellerliste auftaucht oder die nicht beeinflusst, sondern man soll es über Thalia oder so kaufen. Also
okay. Österreichische Wirtschaft stärken.
Ja, aber einfach in die nächste Thalia reingehen, ja, gucken, ob der Quereinstieg aufliegt, sollte ab nächster Woche
oder so. Thalia nicht auch online?
Da gibt es auch einen Online, aber da gibt es keinen Affiliate-Link.
Oder bloß nicht online kaufen.
Doch, aber das wird in die
Ich habe da noch ein paar Bücherleichen.
Und ja, einfach mal reinblättern, wenn man ein paar Seiten liest und man merkt, das gefällt einem, kann man durchaus. Also es geht um eine politische Quereinsteigerin und hat sehr schöne Beschreibungen halt vom Wiener Politleben halt. Ja.
Ja, ich kann zwischen, wenn wir schon bei Medien sind, zwischen einstreuen. Ich habe ja schon lange nicht mehr gebracht, Podcast-Besprechungen.
Du hast wieder Podcast.
Ich wollte ja eigentlich, meine ambitionierte Idee war ja, jede Woche einen neuen österreichischen Podcast abzufrühstücken.
Ja, bei Folge 1 und so.
Es gibt schon. Also ich hätte zumindest ein paar Wochen durchhalten können. Aber ich glaube, das letzte, was ich besprochen habe, war Murstrom und ja, davor genau, schon. Ja. Und Ding. Ich kann jetzt besprechen einen, der nennt sich Mentally Insane und kommt aus der Factory. Und hinter der Factory stecken die Leute, die Macher von FUBAR, die wir ja kennengelernt haben, beim ersten Podcast.
Das sind die kleinen,
der Felix und Gerrit.
Ja.
Und das ist sozusagen ein Spin-off. Und das macht eben der Gerrit Maschek zusammen mit der, also der Sarah Marie Biskur.
Die halbe FUBAR-Crew sozusagen.
Ja, richtig.
Podcast.
Genau.
Super, die machen ein Medienimperium.
Das ist überhaupt ganz proper. Also was die da aufziehen, muss ich sagen,
schaut ordentlich an. Die sind auch technisch immer sehr, sehr hochqualitativ.
Schau mal auf die Webpage. Die ist wirklich hübsch implementiert und es sind mehrere Leute im Projekt beteiligt und sie scheinen einen Plan zu haben und machen was. Das kann ich nur begrüßen. Also das macht. Und
da schauen wir Bier doch einmal.
Da schauen wir, ja genau, richtig. worum geht es dabei? Ich bin ja Fan von Befindlichkeitspodcasts und es geht auch um Platten, die sie hören.
Okay.
Das, einmal ging es um die Papstwahl, was ihnen gerade so einfällt und so eine Runde irgendwie. Das kann man sich anhören
also nicht rein
und selber entscheiden und Dinge. Überhaupt nicht techlastig eigentlich. Also das, was vielleicht der FUBAR noch ein bisschen hat, wo sie so noch ein bisschen iPad-Sachen und solche und so Apple-Geschichten besprechen, das ist da gar nicht. Das ist eine ganz charmante, ich meine, das ist eine junge Runde, die besprechen irgendwie das Zeug, was sie gerade interessieren. Zwischendurch, glaube ich, spielen sie sogar haben sie Musik gespielt oder haben sie es noch angekündigt, was sie gehört haben? Weiß ich nicht. Aber ja, kann man mal reinhören, es ist eine frische Produktion und die Soundproduktion ist halt herrlich. Also ist viel besser als bei uns.
Tja.
Ja, das war die kurze Podcast-Einstreuung.
Ich würde sagen, dann kommen wir langsam zu den schönen Leben-Themen, ne? Da habe ich nämlich auch.
Ja, was du hast?
Ich hätte das schon auch. Desktop-Thema. VNC-Fernwarten.
VNC-Fernwarten von Desktops.
Ah. Ja. Du musst erklären, also, was VNC ist.
Keine Ahnung, was ist VNC? Also, ich schilder mal mein Problem. Ja. Ich habe auf einmal eine virtuelle Maschine laufen und habe da Debian Wisi installiert und möchte darauf einen Compiler installieren mit einer Entwicklungsumgebung für ein Mini-Linux-System. Allerdings kann dieses Mini-Linux-System nur über ein grafisches Interface die Pakete updaten, was ziemlich krank ist, aber es ist so. Ja?
Ja.
So im Betrieb dieses Cross-Compiler-Umgebung gibt es allerdings Konsolentools, die alles können, nur nicht updaten. Also muss man irgendwie...
Muss X installieren in dieser virtuellen Maschine?
Oder? Muss man nicht, ja. Das heißt, man braucht irgendwie einen VNC-Client, der nichts anderes tut, wie etwas darzustellen, was von einem anderen Rechner kommt. Und damit der Rechner das liefern kann, was man anzeigen will, braucht man einen VNC-Server.
Mhm.
Ich habe mich mit sowas noch nie beschäftigt und habe gedacht, das ist ja urkompliziert. Ja,
ja, die ich Leute, die mit Windows zu tun haben, glaube ich, haben das mehr im Blut, oder?
Die haben Remote-Desktop-Dinger, ja.
Ja, das ja, und aber VNC wird auch oft eingesetzt, habe ich, oder? Das wird schon.
Nein, Windows selbst hat eh die Remote-Desktop-Lösung also von
die
Microsoft.
Also, die meisten die Remote-Desktop.
Ich nehme es an, aber ich bin mir nicht so sicher, was so. Ja, es gibt VNC auch für Windows.
Da ich Windows nicht kenne aber und nicht verwende, ja. Kann ich nicht mitreden, aber es gibt unter Linux vorgefertigte Pakete.
Okay.
Das heißt, man installiert in dem Linux auf dem Server apt-get-install, kennen die meisten,
teilt
VNC-Server. Ja. Daraufhin ist das Ding da. Ja. Man kann sich dann aber noch nicht einloggen, sondern man muss eine Session starten in der Konsole. Man sagt VNC-Server Abstand Doppelpunkt 1.
Das heißt Display 1, oder? Das
Doppelpunkt. Mit einer Session gestartet,
so habe ich es immer interpretiert. Ja. Genau, das ist die X-Server-Notation.
Wobei man da keinen
Display vom X-Server
haben muss, ja? Das ist nämlich interessant.
Okay, wenn er nicht läuft, kannst du auch Doppelpunkt 0 nehmen wahrscheinlich. Weil der wäre normal das Display von dem, was halt so läuft.
Und dann frage ich dann nach einem Passwort. Dann habe ich ein total sicheres Passwort eingeben und dann kam, ihr Passwort wird truncated auf 8 Stellen. geben Sie zu sich jetzt das Passwort noch einmal ein, gibt es das noch einmal ein, sagt er wieder, ihr Passwort wird truncated, ne? Wird verwendet. Und dann kann man noch ein zweites Passwort eingeben für nur Viewer. Ja? Ich nehme an, ich habe es nicht versucht, ich habe gesagt, nein, ich will keine Viewer-Passwörter, nur einen echte Passwörter, wo man eben auch den Desktop bedienen kann.
Ja.
Und damit ist es am Server erledigt. Dann installiert man Xtiged VNC Client oder einen anderen VNC Client, egal welchen.
Auf einem anderen Rechner ist.
Auf seinem anderen Rechner, der eben eine Internetverbindung zu dem Server hat. Startet das Programm dann und da steht dort nur noch Passwort-Doppelpunkt. Ja.
Okay.
Man hat natürlich über die Kommandozeile die IP mitgegeben und das Port, Enter. Daraufhin kommt im, ich nehme an, das ist TK-Interface, steht Passwort-Doppelpunkt, da gibt man das Passwort ein und zack, geht ein Fenster auf und man sieht den Desktop. Hm. Ich war begeistert, das war's. Und es funktioniert. Ja. Und geht total rasch.
Also du hast flott. Nicht X installieren müssen am Server.
Ich hatte nicht X laufen. Ja, ich habe dort keinen Desktop gestartet.
Okay. Aber theoretisch kann man auch ein. Okay, wenn X installiert ist, könnte man auch über SSH ein X-Forward machen von einem einzelnen.
Ja, richtig. Natürlich, man kann auch über X-Server, also die X-Server können ja remote Informationen austauschen. Einzelne Applikationen, ja. Allerdings mit dem Wayland geht das angeblich, glaube ich, nicht mehr.
Nein, da haben sie es rausgehauen. Eben weil es so Technologien wie VNC gibt.
Ja. Es ist halt, naja.
Ja, nee, aber...
den ganzen Desktop nur für ein Fenster und...
Du meinst, es ist ineffizient. Es ist schon ein schönes
Feature,
aber wie viel haben diese X-Forwarding-Sachen schon genutzt? Ich fand es am Anfang super. Es war für mich
das Science-Fiction-Erlebnis.
Mir hat den
das immer wieder schon probiert. Also ich habe das immer schon wieder schon gemacht auch.
Ja. Also ich stecke in der Windows-Hölle, so das arbeitstechnisch.
Langsam. Und
das ist halt eine Protokollfrage, aber das Remote-Desktop macht ja im Grunde nichts anderes, als auch diesen Desktop darzustellen. Und da kommst du nicht drumherum irgendwie.
Ja. Also aber bei Wayland wollen sie auch irgendwie eine Lösung machen, dass man über VNC auch einzelne Anwendungen gescheit drüber kriegt oder so irgendwas Alternatives. Es wäre halt praktisch, wenn du nur ein SSH installiert haben musst und du brauchst nicht extra einen VNC-Server installieren.
Stimmt.
Und wenn VNC-Server musst du wieder absichern mit 8 Stellenpasswörtern, ohne SSL am besten.
Ja, das ist ein Punkt. Natürlich, ja, das ist ein Punkt. Ja.
Es ist halt, SSH ist halt so extrem einfach zum Einrichten für die Sicherheit, die es bietet.
Ja. Man kann natürlich über SSH einen IP-Tunnel machen, ja, damit man das wieder absichert. Das ist eine Kommandozelle und die Sache ist erledigt. Ja. Ja. Problem an der Sache, das wissen wahrscheinlich 10% der Linux-User, wie das geht. Ja.
Ja, es ist wenn der SSH-Tunnel einfach. Irgendwann einmal auf den Timeout wartet, muss man ihn wieder irgendwie killen und das kommt häufiger vor. Auch wenn der Tunnel, wenn man irgendwie die Netzwerkverbindung verliert und woanders wieder online geht, dann merkt er noch nicht, dann merkt er nur, der Tunnel ist weg, aber normal wartet er dann einmal. Und man kann also in der Zeit nicht noch einmal den Tunnel starten auf demselben Port, weil er belegt ist.
Also der Teufel steckt im Detail. Ja. Ich arbeite mit meinem 8-Bit-Passwort. Ja? Also 8-Bit-Passwort. Ja, soweit einmal meine positiven VNC-Erfahrungen, obwohl ich noch nie VNC verwendet habe und immer gedacht habe, das hat mit Windows zu tun und das ist sicher nicht gut.
Ja, genau. Abwehr. Schöner Leben.
Schöner
Leben.
Oder, also ich habe meiner Zeichentrick-Kinosucht gefrönt. Und bin in Ich Unverbesserlich 2 hineingegangen.
Du schaust ja echt für alle Animations-
und Zeichentricksachen. Nicht alle. Also ab und zu lasse ich einen aus.
Aber du bist schon gut unterwegs. Okay,
ja.
Und
ich lebe meinen Kindskopf aus.
Ja.
Ich weiß es leider nicht auswendig. Bitte in den Shownotes nachschauen, ob es von Pixar ist oder Disney. Also auf jeden Fall eins
oder
dieser...
Oder von einem Russen.
Nein, es ist kein Mock. Was? Und es ist auf jeden Fall eins dieser Filmstudios, die einfach mit moderner Technologie, computergenerierte Zeichentrick für Animationsfilme machen. Ne? Und der erste Film hat mir schon recht gut gefallen, das war Ich Unverbesserlich, und zwar ging es da um so einen Bösewicht und der hat lauter kleine Minions. Die Minions sind so gelbe...
Schon, das sind die Eierschädel mit den...
Eierschädel, so komische Brillen haben sie auf und nehmen sich extrem kindisch und er will halt mit deren Hilfe die Weltherrschaft erringen und es endet dann, er muss dann 3 Mädchen aus einem Waisenhaus adoptieren und wird dann so netter Adoptivvater und ist eh ganz süß und Familien, Family Values oriented, aber ist halt lieb und das
auch
Schöne
als
ist.
Als Erwachsener lustig zu schauen, also die ist drinnen.
Wenn man so ein Kindskopf ist wie ich schon, ja.
Okay, also es war herzig gemacht.
Es war herzig und was mir so gefallen hat, er war halt am Anfang so absolut nicht sozial angepasst. Ja. Wenn ein kleines Kind sieht mit einem Luftballon und das schaut so süß, dann nimmt er so eine Nadel und zersticht in den Luftballon und geht so böse kichernd weiter und man freut sich, also endlich macht einer das, was man selber gern machen würde. Ne. Und
du vielleicht.
Ja.
Meine Schwester hat das bei mir immer gemacht. Ich war nicht glücklich darüber.
Du hast doch keine Minions gehabt. Ja. Okay, soviel zum ersten Teil. Weil der erste gut ist, habe ich mir jetzt den zweiten angeschaut. Und ich muss sagen, der zweite hat mir auch sehr gefallen. Also ich bin auf meine Rechnung gekommen. Die Minions waren süß und kindisch und so. Und die Story war gar nicht so hanebüchern. Also für einen
zweiten
Kinderfilm war es okay. Und ja, und er hat immer noch seine süßen Adoptivtochter und hat immer noch seine Armee von Minions. Und er ist im Grunde genommen eigentlich immer noch sehr mies drauf und lässt das an seiner Umwelt aus, was ihn ursympathisch macht. Und er kämpft halt gegen andere super Bösewichte. Ja, und so viel dazu, alles perfekt. Ja. Und was mich dann absolut gestört hat an dem Film, ist die Hauptrolle, die nämlich einen Gegenstand spielt, und zwar ein Taser. Also Taser sind diese Polizeiwaffen, die so zwei Drähte schießen in den menschlichen Körper und dann einen Elektroschock verpassen.
Okay.
Und das wird von eben Exekutivkräften eingesetzt. Und ja, und die haben ein gewisses Imageproblem, weil sie es eben an viele Polizeikräfte verkauft haben und es da auch immer wieder Todesfälle gibt. Wenn halt Leute Herzschwäche haben oder sonst irgendwie.
Und
kann natürlich auch. Das war nicht der Hauptheld, aber ich vermute mal, dass es der Sponsor war oder der Hauptsponsor.
Weil aber als positiv.
Und der wurde aber sowas von positiv also nicht nur Produktplacement, sondern Produktplacement ins Auge drücken und fest nachklopfen. Also dass das wirklich jedes Kleinkind, das da reingeht, weiß, dass Taser jetzt was absolut Cooles und Nettes ist.
Möchtest du auch haben zum Spielen?
Ja. Wenn ich Kinder habe, wollen die auch alle einen Taser. Warum? Also nur kurz zur Handlung. Also es kommt so eine super coole, sexy, smarte, lustige CIA-Agentin oder so, die sich dann in den böse Hauptdarsteller verliebt. Und am Anfang lernt sie ihn kennen, indem sie so ihren Lippenstift aufmacht und ihn gleich einmal tasert. Und seine Minions versuchen ihn dann zu befreien und die tasert sie auch. Und dann packt sie die alle in den... Und dann sagt sie noch, tut sie den Lippenstift einpacken und sagt, haha, ich freue mich so immer, wenn es funktioniert und so. Ist so ganz cool, ne? Und dann verschafft sie ihn das super CIA-Hauptquartier, wo der dann den Auftritt kriegt, irgendeinen anderen Bösewicht zu bekämpfen. Und das macht er schlussendlich auch.
Ab 18, oder?
Der ist ab 6 oder ab 5.
Was?
Auf jeden Fall, und nachher werden die beiden natürlich ein Liebespaar und so. Und,
Jugend heutzutage.
Sie schenkt ihm dann diesen Taser so als romantisches Ding, weil sie sich damit kennengelernt haben. Und er tut dann den Oberbösewicht auch mit diesem Taser dann schlussendlich besiegen. Also der Taser hat die Hauptrolle von allen nicht animierten Gegenständen.
Ja, furchtbar.
Und am Abspann, ich bin natürlich so ein Ding, ich muss mir noch immer den Abspann anschauen, ganz bis zum Schluss, weil manchmal kommen dann noch lustige Szene und dann sind dann halt die ganzen Songtitel, die es verwendet haben und jeder Hilfscomputer, Animateur und Mausschieber. Ja, und dann auch Firma Taser, ganz groß.
Ich schon. Also das, was du vermutet hast. Ja,
ja, und ich habe mir gedacht, ich brauche das eigentlich nicht, dass in Kinderfilmen irgendwelche Polizeifolterinstrumente oder Gummiknüppel da
groß... Es ist die Zeit dafür, oder? Also ein Animationsfilm über Kampfjets und jetzt ein Taser als Hauptrolle.
Lass mal noch Kampfjets einreden. Ja.
Was, bei Jets? Oder?
Aber ja, ich denke,
Taser haben jede war ja.
Du würdest nicht über Handschellen oder...
Vielleicht eine Sitcom über Panzer oder so.
Über Glock 9.
Ja, Panzer sind cool.
Lass ihn mal auch noch einreden. Ja.
Aber, aber beim Taser hört es auf. Oder
beim Taser hört es auf, ja. Das ist etwas, was genau die Zivilgesellschaft viel mehr berührt als am Panzer jetzt.
Die Familie Glock vielleicht oder sowas.
Möglicherweise, ja.
Ja, ist abstrus.
Mit der NSA ist gut
und wir brauchen einen Taser, ne? Haben wir heute gelernt.
Genau. Stumm wäre für 6.
Ich meine, zum Vergleich im Film Hangover 1, Teil 1, kommt auch eine Taser-Szene vor. Mhm. Aber dann setzen sie sich halbwegs kritisch damit auseinander. Zumindest ist Taser nachher nicht das ursympathische Ding. Ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt.
Nein.
Okay, also Hangover, diese drei
Soft-Typen. Aber nicht erzählen.
Soft-Typen.
Ich bin schon, bitte okay. Nicht spoilen.
Auf jeden Fall eine super Taser-Szene, aber da hast du nachher nicht das Gefühl, dass Taser was super Tolles ist, sondern eher...
Ja, hat sich auch gestört.
Also mich hat es eigentlich gestört und mich hat auch gestört, dass eine Firma, von der ich recht viel halte, also diese Pixar oder Disney oder wer auch immer diese Zeichentrickfilme machen, dass die es nötig haben, da anscheinend sehr viel Geld zu nehmen von Taser, um das Produkt zu placen. Sollen es ungesunde Schokoriegel placen. Ne?
Ja, genau, die guten alten Karies.
Genau, ja.
Karies und Baktus.
Also so viel zu meinem Rant über Ich und Verbesserlich 2.
Womit hast du gerasselt, Harald?
Das Projekt der Woche.
Ha. Tada!
Tada.
Warte, muss ich ein Foto machen?
Ist das zum Essen?
Nein, da springt gleich ein Kasperl raus.
Vorsicht, mein Herz.
Mit IP.
Man sieht eine IP. Mit einer IP-Adresse, ja.
Dann kommt die Schachtel, okay. Ah, jetzt sieht man, er ist super. dein buschiges Mikrofon. So, jetzt. Okay, ja.
Bevor die Hörer einschlafen, war lauter Stille. Ja. Also es raschelt, ja. Mhm. Weil wenn man es aufmacht, ist es das Projekt der Woche.
Ah, daneben. Okay. Das undefinierbares Zeugs dann.
Mhm. Ja, das Kabel, ist Elektronik.
Dann wieder etwas Funkeriges, sehe ich schon. Das wird das Merkur-Modul sein.
Relais. Eine
Variation. Und das sind Relais. Der Verdacht, also...
Es ist eine schwarze Box.
Wo du das ausgesprochen hast, nick ich. Mhm.
Ja, das ist eine wasserdichte Box, in der sich vier Relais befinden mit Ansteuerelektronik und einem Merkur-Board, was die IP-Verbindung herstellt. Mit Anschluss... wie heißen die jetzt? Weiß ich nicht. Durchführungshülsen, wasserdichten. Mhm. Mit einem wasserdichten Band, wo man die Box abdichten kann.
Aber wie steckst du die Durchführungshülsen ins Freie? Die Box ist
man bohrt in die Box Löcher hinein an den Stellen, wo man sie benötigt, schraubt die Durchführungen hinein.
Ah, von zwei Seiten.
Und führt die Kabeln durch, die mit den Relais gesteuert werden. Ja.
Die Funkwellen. Dann die Durchführungshülle ab mit dem Loch?
Die haben Dichtungen drin.
Ah, okay, die haben das schon.
Dann ist ein Dichtungsring dabei und das Positive an Funkwellen ist, die gehen auch durch dichte Gehäuse durch, wenn sie nicht aus Metall sind.
Okay. Ja.
Und mit dieser Box hat man jetzt eine Relaisbox, die IP-fähig ist und kooperiert, die anpinkbar ist, stromsparend betrieben werden kann und mit der man jetzt eben vier verschiedene Dinge steuern kann. Zum Beispiel seine Solarpumpe, oder irgendein elektrisches Gerät im Keller. Ein Flutlicht im Garten. Also unter erschwerten Bedingungen. Das ist das,
das heißt, das Smart Home Projekt der Woche. Outdoor anbringen und es wird durch Regen und andere Wettereinflüsse.
Hochwasser,
ja.
Hochwassersensor. Ne?
Hochwassersensor.
Wenn es nicht mehr funktioniert, ist Hochwasser.
Tiefensensor, ich nehme an, aber ein paar Meter Wassertiefe drin trotzdem was sein. Ja, okay. Bei den heutigen Überschwemmungen denkbar. Ne?
Muss es im ersten Stock montieren.
Ja.
Und das kann man nicht mal schon im Shop bestellen?
Das wird es als Baukasten geben. Mhm. Das ist das Projekt der Woche, in dem wir es entwickeln und dann veröffentlichen.
Und ist aber nicht mit dem 3D-Drucker gemacht jetzt, sondern...
Das Gehäuse wurde nicht mit dem 3D-Drucker gemacht, sondern das ist ein relativ kostengünstiges Gehäuse, wahrscheinlich made in China. Es gibt hochwertige Gehäuse made in Deutschland, die wirklich dicht sind.
Regen bis Wasser. Okay.
Ja. Und da sieht man einmal einen Prototypen, den man dann bei der Shownote sehen kann. Und nähere Informationen gibt es demnächst im Wiki. Mhm. Und auf GitHub.
OS Domotics
Wiki. OS Domotics Wiki. Auf www.osdomotics.com. Dann geht man auf Wiki, klickt den Link an und findet dann mehrere Informationen drüber.
Schön. Hat das Projekt schon einen Namen, einen Spitznamen? Oder?
Naja, vielleicht fällt euch was ein, meldet uns einfach oder postet es.
Hochwassersensor.
Sequest.
Ja. Soweit einmal zum Projekt der Woche.
Sehr gut.
Machen wir langsam Schluss. Ich habe noch zwei. Ich
schön
hab noch,
erleben.
Ja, aber ich mache es ganz schnell, okay?
Okay.
Ich mache es ganz schnell so. So im Schnelldurchlauf zwei
Nur
Filme.
Nur das Ende erzählen.
Nur das Ende. Ja, genau. Ja, einmal kaputt spoilen und dann, ja, richtig. Also ich habe zwei Filme angesehen.
Ja.
Einen, den wollte ich, wie ich davon erfahren habe, sehen. Habe dann Podcast drüber gehört, wollte ihn überhaupt nicht mehr sehen.
Okay.
Und dann musste ich ihn sehen. Und das gefällt mir aber eh. Irgendwie. Ich kann ihn, ich weiß nicht, ob ich ihn... Ja, ich weiß nicht. Ist schwierig. Also, es geht um, wie heißt das? Warm Bodies.
Okay, ja.
Hast du davon was gehört?
Nein.
Warm Bodies? Okay.
War das vom Augarten Film Festival?
Nein, das Augarten, das war ich gestern, da komme ich dann gleich dazu. Warm Bodies ist 2013 rausgekommen und ist, Überraschung, Überraschung, ein Zombie-Film.
Juhu!
Aber diesmal anders, es ist nämlich eine Romanze.
Und Zombie-Romanze.
Die Prämisse
zwischen
ist...
Zombies.
Nein, zwischen Mensch und Zombie. Ist Liebe zwischen Menschen und Zombies
Moment,
möglich?
Ist das nicht das, was du letztes Mal schon erzählt hast, wo der eine im Schupfen eingesperrt ist? Und dann weiter Videospiele spielt mit dem anderen?
Nein. Im Schuppen eingesperrt, du meinst Shaun of the Dead.
Ja.
Das war eine englische Produktion, die schon Jahre zurückliegt, die eine ganz andere, das war einfach ein lustiger Zombie-Film.
Okay, und da ging es jetzt um echt eine seriöse Romanze.
Es ist ernster, als ich es gedacht habe, eigentlich. Okay. Also der Soundtrack geht wirklich wie eine Teenager-Romanze durch. Irgendwie. Der berühmteste Schauspieler, den ich gekannt habe, der mitspielt, ist der John Malkovich. Er spielt nämlich den Bürgermeister der Menschen. Menschen, der ganz versessen darauf ist, Zombies umzubringen.
Okay.
Und ja, und seine Tochter wird gekidnappt von ein paar, oder kommt in Bedrängnis von ein paar Zombies, und einer der Zombies entscheidet sich aber, sie zu retten und sie in seinem Zombie-Lair, einem verlassenen Flugzeug, zu beherbergen für ein paar Tage.
Und sie wird nicht selber zombifiziert, sondern...
Ja, ich habe mir gedacht, also sie wird nicht zombifiziert, isst sie nicht, sondern es bahnt sich eben eine Romanze an zwischen den beiden. Ich fand's, also so, um zu anzufangen, die Prämisse ist absurd. Das ist schon mal vielleicht eine Stärke von diesem Ganzen, kann man sagen. Ja? Das Zweite, was ich positiv gefunden habe, das waren Zombies, die haben Gehirne gefressen. Eine Mechanik, die heutzutage nicht mehr so oft implementiert wird. Also bei modernen Zombie-Filmen ist das Gehirnessen eigentlich im Hintergrund geraten. Also findet man nicht mehr so oft. Natürlich mussten sie Kompromisse eingehen, weil wenn dem Zombie der rechte Arm fehlt und überall angefressen ist, ist er natürlich nicht mehr so zum Küssen kompatibel. Deswegen haben sie jetzt die Zombies in ein menschliches Antlitz. Also sie sind bleich und ein bisschen angegokelt dann manchen
Hotstellen. Aber schauen noch relativ,
aber schauen relativ frisch aus. Und sie haben sich um diese Prämisse, diese Abschwächung der Zombie-Prämisse...
Ich wittere die Fortsetzung Zombie-Porno.
Wir haben sie eine zweite Ebene von Zombies... haben sie eine zweite Ebene von Zombies eingeführt, die Skinners.
Die sind dann die ärgeren Zombies.
Das sind die ärgeren Zombies, das sind die Leute, die Hoffnung komplett aufgegeben haben, die Zombies, die überhaupt nichts mehr machen können, die sich die Haut abziehen und dann so als Skelette mit Fleisch und Muskeln rumlatschen. Und die Zombies sind halt so, dass sie schon nicht mehr wissen, wer sie sind und Menschen essen wollen, aber dann doch hin und wieder vielleicht ein Wort rausbringen und so.
Ah, so halb.
So rammelt.
Halbwilde.
Ja, genau. Und durch die Romanze lernt der Zombie wieder mehr Wörter kennen und so entwickelt sich das Ganze. Also es ist eigentlich insofern eher eine ganz romantische Geschichte, weil die Zombies sich wieder zum Menschen entwickeln. Kann man ja auch als Parabel lesen, so der gefühlskalte, moderne Mensch, der langsam wieder durch die Liebe...
Du hast es nicht irgendwie auf eine Parabel so, auf die US-Rassentrennung oder so gesehen?
Dadurch, dass so viele Liebe-Schmalz-Songs gekommen sind, ja, die Interpretation dieser Ebene, aber kann man sicherlich auch auslegen, wenn man das unbedingt möchte. Ja, also aufgrund der originellen Prämisse und dass sie sich doch überlegt haben, wie das mit den Zombies und so überlegen, ist es ein herziger Film. Eine Empfehlung kann ich nicht machen, ich kann jeden verstehen, der das ganz abscheulich findet.
Aber du als, wie soll ich mal, Zombie-Film-Gusto...
Ich fand es dann im Endeffekt wieder erfrischend. Ich dachte, das geht sich nicht aus, das wird ganz schrecklich und ich werde mit Fremdjump abdrehen, aber es hat mich überrascht. Gerade eben, wie ich schon erwähnt habe, eben mit Gehirne essen, sie haben sich zu einer Zombie-Mechanik und dass sie auch wieder sich zu Menschen entwickeln können, sich einiges drüber überlegt.
Also nochmal den Namen, weil ich tue mir immer so schwer bei
den Shownotes. Bodies.
Warm Bodies. Okay. Warme Körper.
Genau. Und den zweiten Film, den ich mir angeschaut habe, war gestern im Augarten. Ich habe es endlich wieder geschafft, nachdem ich bin ja immer ein heißer Verfechter von Sommerkinos. Habe es aber das letzte Jahr nicht geschafft, ich glaube vorletztes Jahr auch nicht. Gestern habe ich mir gedacht, es reicht jetzt mit meiner Faulheit und habe mich rausgetreten aus der Couch und bin Augarten Spitz gefahren.
Sehr gut, ja.
Also ein großer Park in Wien. Ja. Taborstraße aussteigen und was war? Es hat gestern gespielt The Long Goodbye. Ist ein Film aus dem Jahre 1973 von Robert Altman und ist eine klassische Privatdetektiv-Story. Philipp Marlowe ist die Hauptrolle. Okay. Es ist, glaube ich, auch direkt eine Romanverfilmung. Und ja, also für einen Sommerfilm kann man den durchaus empfehlen, weil der Haupttyp spielt den Philipp Marlowe, diesen dauerchickenden, fertigen, schmuddeligen Privatdetektiv, der auf jede krasseste Ansage irgendwie einen blöden Scherz hat irgendwie. Das macht der gut. Also man kennt das Gesicht von dem Schauspieler, aber ich glaube, das war trotzdem die Rolle seines Lebens, weil es war sonst nicht so hängen geblieben irgendwie. Und das hat natürlich diese 70er Jahre, also du hast schräge Ganoven und er lebt auch irgendwie so in einer schäbigen Wohnung gegenüber einer großen Lesben-WG, die immer nur so Drogen nimmt und alternativ drauf nimmt. Also total abgefahrene, kuriose Typen. Es gibt auch einen Gangster, der dann darauf besteht, dass sich alle, er und seine Gehilfen, alle nackt ausziehen, weil er meint, nur so kann man ein gutes Geständnis von Philipp Marlowe herausbekommen und so. Also es ist skurril, es hat seine skurrilen Ansätze, aber es ist durchaus amüsant. Als kleinen Bonus, Ola Malus, wie man es interpretiert, gibt es den Arnold Schwarzenegger in einer Kleinstrolle.
Na echt?
Der
ist schön eben jung war.
Ja, genau, richtig, als Schläger dieses Gangsters
eben. Und spricht er auch was, oder?
Er spricht nicht. Er droht. Er schlägt die Faust in seine andere Handfläche rein.
Er spricht mit seinem Körper.
Und so formal muss man sagen, es schaut sich ein bisschen so wie eine Columbo-Folge. Also es ist irgendwie so kein großes Produktion, der hat diese 70er-Jahre-Farben, teilweise spielt es in Tijuana. Und wenn man für das Genre der Detektiv-Story etwas übrig hat, ist es wirklich ein schönes Exemplar, das man empfehlen kann. Ja, so viel dazu.
Schlusswort?
Ja.
Schöner Freund, Iron Sky wurde gekickstartet.
Ah,
nämlich der Nachfolger, der zweite Teil. Ja, einfach auf Kickstarter. Also Kampagne ist schon vorbei und es gibt schon so Promo, Teaser und alles.
Ja, sie fangen schon mit Spoilern an.
Genau. Ich hoffe, dass der Udo Kier, ist der Führer das
Spielt
letzte?
Mit.
Ja.
Ich muss heute noch spenden. Sehr gut.
Ja, es ist schon abgespendet. Also
war schon finanziert.
Zumindest dieser Teil, für den sie jetzt gesucht haben.
Die haben irgendwie das nicht so angekündigt wie letztes Mal.
Also auf Indiegogo, nicht Kickstarter, auf Indiegogo haben sie es gemacht. Und allein die Perks sind super. Tausendjährige Dankbarkeit.
Ja, sie wollen auch mehr das Ganze gescheiter machen wie beim ersten, weil sie hatten ja irgendwie mit dem in Deutschland immer irgendwie Probleme, dass sie nachher die Leute, die zwar gekickstartet haben und so weiter, und teilweise dann von der Firma, die das dort vertrieben hatte, verklagt wurden und ähnliche sagen.
Jetzt stand irgendwie, sie wollen weltweit gleichzeitig launchen in die Kinos und so.
Also sie wollen den Vertrieb
ganz toll
zumindest
sein.
Gescheiter machen.
Auf jeden Fall. Na, ja. Hippie Porra, ich mochte den ersten Teil schon sehr, also super, dass es einen zweiten gibt. Na dann, Leute, schön war's. Bis zum nächsten Mal.
Nächste Woche, ja. Wo es leider keinen Gregor gibt.
Ich bin die nächsten zwei Male nicht dabei.
Was machst du?
Ich bin in Vorarlberg.
Oh.
Bis zwar als Land ein Zwerg.
Kennst du das nicht? Was? Noch einmal
bitte. Das war Vorarlberg, bis zwar als Land ein Zwerg. Das war ein Hit, den der Reinhold Bilgeri zusammen mit dem...
Das ist ja selber Vorarlberger.
Ja, genau, richtig. Zusammen mit dem, wie heißt der die griechischen Sagen nacherzählt hat, dieser österreichische Schriftsteller... Nicht der Ranzmeier, sondern der, oh Gott, mir fällt man nicht ein, leider. Aber das kann man rauskramen. Okay. So, mal verlinkt man das auf YouTube.
Okay.
Okay. Inoffizielle Vorarlberg-Hymne wahrscheinlich.
Gut, tja, also die nächsten zwei Podcasts leider ohne Gregor. Mhm. Aber dann bist du wieder da.
Ja. Kühlmeier heißt er.
Okay. Das war ein Schlussbuch. Und jetzt muss ich meinen Schlussgag anbringen. Hauptsache die Klospülung funktioniert.
Sehr gut.
Und viel Spaß beim Löten.
Bis dann.
Ciao.
Wir sprechen mit Konrad Barski über Instant E-Box auf Cointagen.
Mt. Gox Passwort-Reset-Attacke.
iGolder bewirbt Bitcoin als eine Alternative zu Gold.
Neue ASIC-Miner in China.
Bitcoin-Boom in Argentinien.
Bitcoin.de geht Kooperation mit Fidor Bank ein.
Coinbase startet Instant Purchases.
John Matonis wird neuer Direktor der Bitcoin Foundation.
Und das Bitcoin-Treffen in Graz.
Unsere neueste Folge findet ihr unter bitcoinupdate.com.